Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Nach den sehr umfangreichen Romanen Parallelgeschichten und Aufleuchtende Details legt Peter Nadasch ein mit 500 Seiten geradezu schmalbrüstiges Werk vor. Leni weint enthält 30 Essays aus 25 Jahren seit 1989. Der Band zeigt einen gewohnt persönlich argumentierenden Nadasch und einen ungewöhnlich politischen. Jörg Plath hat den 1942 geborenen Ungarn, der in Budapest und im Dorf Gombosek lebt, im Leipziger Literaturhaus zunächst gefragt, wie viele Essays er denn neben den Romanen verfasst habe.
Ich habe so 2000, 2500 Seiten essayistisch neben dem Fiktionales geschrieben. Das klingt ziemlich verrückt, ja. Die Nicht-Verrückten gehen und suchen andere Berufe. Jedenfalls am Vormittag schrieb ich meine Romane und am Nachmittag oder am Abend diese Essays. Heute ginge es nicht mehr, weil dazu braucht man sehr viel Kraft. Und mit den Jahren geht diese Kraft weg. Aber damals habe ich mein Leben so eingeteilt. Und ich habe in diesem Band, ist das endlich auch auf Deutsch zu sehen. Ich freue mich sehr, dass so etwas gibt, weil ich gebe hier eine Übersicht darüber, wie ich diese letzten 25 Jahre Demokratiegeschichte essayistisch begleitet habe. Nicht immer direkt, sondern ab und zu indirekt. Nicht immer soziologisch-historisch, sondern eher psychologisch oder anthropologisch, wie der Mensch bestellt ist, mit diesen Fragen konfrontiert. Aber entweder von draußen oder von drinnen betrachtet, osteuropäisch würde ich nicht sagen, weil das ist auch geografisch nicht stimmt, aber mittelosteuropäisch könnte man sagen, das ist ein historisches Spezifikum aus mehrerer Hinsicht. Und ich habe versucht, mit meinen essayistischen Mitteln nachzugehen, wie damit bestellt ist.
Das ist ja ein schönes Stichwort. Ich habe nämlich überlegt, wie ich diese sehr verschiedenen Essays und nicht nur Essays, es sind ja auch andere Textarten dabei, zusammenfassen könnte. Das sind nämlich Vor- und Nachworte zu Büchern, teilweise essayistisch, teilweise eher...
Vor- und Nachworte?
Ja, also zu Füst etwa, zu Milan Füst,
ja.
Zur Thomas-Mann-Ausgabe, glaube ich.
Thomas Mann, das ist eine reine Rezension.
Eine reine Rezension, also eine weitere Textart.
Ja, ja. Aber essayistisch geschrieben.
Ja.
Also zu einer Rezension würde ich alle Bände von die Tagebücher von Thomas Mann nicht sicher lesen. Also das war die Vorarbeit dazu. Damals gab es noch nicht alle Bände, aber vielleicht sechs.
Und die haben Sie alle gelesen für diesen
ja,
Essay?
Ja, natürlich.
Ja, bei Rezensenten ist es nicht immer...
Auf
natürlich.
Deutsch und auch dann die ungarische Ausgabe.
Ja.
Also um die beiden miteinander zu vergleichen.
Aber es sind auch sozusagen monographische Aufsätze dabei. Sie halten Vorträge unter anderem, und zwar für überraschend unterschiedliche Auftraggeber, etwa für die Reihe im Akademietheater in Wien über Kakanien, Neue Republik der Dichter, oder ein Vortrag für den Monetären Rat der Ungarischen Nationalbank. Und denen haben Sie vorgetragen, einen Vortrag, auch essayistisch geschrieben sicherlich, aber nicht nur.
Aber auch im Deutschen Bank einen Vortrag gehabt.
Ja, den wollte ich auch noch erwähnen, ja. Natürlich. Und der in der Ungarischen Nationalbank.
Seitdem geht den Deutschen Bank herunter.
Ja, der Ungarischen Nationalbank, davon habe ich jetzt nichts gehört, der geht es offenbar besser. Der Monetäre Rat hat nämlich gehört, Streifzüge in den Quellgebieten des Vertrauens, was ein wichtiges Element ist, unter anderem für die Wertschöpfung. Und Sie haben auch einen Vortrag gehalten für das Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung.
Also ja, ja, Sie haben das nicht verstanden. Und, und dann habe ich diese Essay, würde ich sagen, doch, diese Essay erweitert. Und hier ist die erweiterte Fassung.
Und wir werden nachher einen Text hören, den ich eher unter Erzählung packen würde. Danach würde ich Sie auch noch gerne fragen, wenn wir ihn gehört haben. Also das sind schon sehr, also Sie legen den Begriff Essay sehr
Erzähler.
Weit aus.
Ja. Ich bin ein Erzähler. Und wenn Sie Thomas Mann Essays lesen, auch dann bekommen Sie einen Erzähler.
Waren das Auftragswerke oder bei manchen Vorträgen denkt man das jedenfalls, auch bei den eher monographischen Essays über Thomas Mann? Oder haben Sie immer selbst gesagt, darüber möchte ich mich äußern, das möchte ich schreiben, weil es so zu durchdenken ist?
Es gibt sehr viele, viel mehr Auftragsangebote oder Möglichkeiten. Und man sagt in gewissen Fällen, nein, danke, das ist eine sehr große Ehre, aber ich mache etwas anderes. Also es gab Auftragswerke, zum Beispiel beim Ungarischen Nationalbank. Das war ein Auftragswerk, aber in der Minute oder in der Stunden, in der Wochen, als man, dachte ich, alle wir sehen, dass die ganze Geldwirtschaft zusammenbricht und das wird nicht gut gehen. An den Tag, als ich diesen Vortrag hielt, mit dem letzten Satz, der dort steht, ist Lehman Brothers zusammengebrochen. Und diese Banker in der ungarischen Zentralbank waren ganz ruhig. Nein, das wird uns nicht berühren, sagten die. Das wird nur, ja, die westliche Wirtschaft vielleicht, aber uns nicht. Weil wir sind zu klein dazu. Und seitdem wissen wir, dass es eher diese unterentwickelte Wirtschaften betraf. Und das war vorauszusehen. Ich habe in diesen Essays die Aufmerksamkeit für die mögliche populistische Tendenzen schon vor 20 Jahren gelenkt. Wenn ihr mit der Privatisierung so weiterfährt, wie ihr es macht, dann wird daraus ein starker Rechtsruck. Das geht ohne nicht. Also dieser ganz verrückte Wirtschaftsliberalismus ohne Dämpfung von Demokratie, das ging schief. Und das ist so dort zu lesen, warum und wie.
Ja, weil Sie das Defizit des Vertrauens in die Wirtschaft verbinden mit dem Defizit des Vertrauens in die Demokratie. Darüber müsse man nicht erstaunt sein, wenn dieses Defizit da sei. Und der letzte Satz, den Sie eben erwähnt haben, der heißt dann beides, also das Defizit des Vertrauens in Wirtschaft und Demokratie, werden wir von heute an mit mehr Realismus betrachten müssen. Das haben Sie in diesen Essays tatsächlich immer wieder gemacht. Also das ist durchaus ein roter Faden, diese Demokratiegeschichte, Demokratiebetrachtung. Ausgehend von Ihrem Dorf übrigens, im ersten Essay schildern Sie, wie dieses Dorf lebt, welche eigene Zeiterfahrung es hat. Sie sagen, es ist eine mythische und magische Weltwahrnehmung. Es gibt dort etwa Jahre, aber es gibt keine Tage, glaube ich.
Es gibt Tage schon, aber folgendermaßen, dass die Nachbarin sagt, dass an den Tag, als ich vor dem Tür kam, kam der Briefträger von dort und sagte, welcher Briefträger, an welchem Tag? Ja, in dem Krankenhaus hat man das und das Essen gegeben. Ja gut, in welchem Krankenhaus? Wann? Also die Ereignisse haben eine ganz andere Funktion. Die sind sozusagen nicht datiert, nur am Mittwoch. Am Mittwoch an welchen? Mhm. In welchem Jahrhundert, mein Gott? Und das ist uninteressant, weil das Dorf, und es gibt ein Dorfwissen, das Dorf weiß das. Wenn ich das erzähle, das Dorf weiß das, also das ist uninteressant zu erzählen. Und diese Zeit mit der Globalisierung zu verbinden, wird, sagte ich bei der Wende, ungefähr 50 Jahre dauern. Aber das war eine überaus optimistische Rechnung. Das wird 200 Jahre dauern, das wird 400 Jahre dauern. Also dieser ganze Urbanisierungsprozess dauert immer sehr lange Zeit. Also aus dem Dorf kann ich ganz einfach in die Stadt kommen. Aber diese zivile Ungehorsam oder zivile Bewusstsein zu haben, dazu brauche ich mehrere Generationen.
Das ist so ein universales Wissen, das offenbar allen Dorfbewohnern eigen ist, die sich deswegen auch gar nicht darüber verständigen müssen, welcher Mittwoch das ist und welches Krankenhaus, was ja. Sie als ja. zugezogen
haben. Es gab ein Krankenhaus damals, als der Briefträger kam.
Ja, es gab auch nur einen Briefträger.
Und nur einen Briefträger in 50 Jahren.
Ja.
Dann gab es mehrere, ich kenne schon mehrere, aber damals. Und das zählt, weil alle anderen Menschen, die seitdem kamen, die sind nicht eingebunden in diesen Geflecht, diesen magischen, mythischen Geflecht. Aber seitdem ist das Dorf, hat das Lebensweise geändert. Aber die Menschenköpfe in Ost-Mitteleuropa oder in dieser Region haben sie sich nicht geändert, weil die urbaner Hintergrund, die urbane Erfahrung fehlt, beziehungsweise der Sprung ist so groß, was man von einem Menschen in einer Generation nicht gemacht werden kann. Dazu braucht man mehrere Generationen. Und das ist überall so.
Sie kommen von dem Wildbirnenbaum, mit dem dieser Text anfängt, den Sie auch fotografiert haben über ein Jahr. Vielleicht haben Sie einen Teil dieser Fotos gesehen. Kommen Sie dann auf diese Mentalitäten in dem Dorf und das, was Sie dort an Ihrem Dorf, an Ihren Nachbarn entwickeln und was Sie bemerken dort, dieses gemeinsame Wissen, was es einfach gibt. Es ist weniger ein individuelles Wissen oder gar kein individuelles Wissen, es ist ein Wissen, das allen Dorfbewohnern eigen und gemeinsam ist, weswegen auch die Unterhaltungen gar nicht konfrontativ oder, sagen wir, von verschiedenen Standpunkten ausgehen müssen.
Diese Monologe, parallele Monologe.
Ja.
Die doch irgendwie durchdringen. Der andere hört einerseits die Tonlage und andererseits die neue Informationen filtert aus dem Altbekannten heraus und geht damit weiter. Sie begrüßten heute nicht mehr, aber sie begrüßten einander nicht, sondern kamen und von Weitem haben schon angefangen zu sprechen und blieben stehen, sprachen miteinander, monologisierten alle beiden zusammen, ohne den anderen anzuhören, beziehungsweise hörten die auf eine merkwürdige Weise an, aber selbst monologisierten, voneinander getrennt und weitergegangen. Und sie haben monologisiert, bis der andere nicht mehr in Hörweite gewesen ist. Die waren wunderbare Szenen eigentlich. Ich habe diese Szenen bewundert und keine richtige Rolle bei dieser Szene gefunden, weil unabsichtlich ich begrüße die anderen. Guten Tag oder guten Morgen. Und sie könnten, diese alten Leute, mit guten Tag und guten Morgen nichts anfangen, obwohl sie wussten, dass so etwas gibt. Also ich war gezwungen, um diese Sprache zu sprechen, auch monologisieren. Sofort von Hörweite oder Sichtweite anfangen zu sprechen. Über was? Das war meine immer große Frage.
Über den Garten vielleicht? Oder,
ja, ja,
oder ja. Über das Schreiben?
Das war auch vorgekommen. Das war wirklich wunderbar. Weil einmal eine alte Freundin, ganz intelligente, eine fantastisch intelligente Frau, die nicht sehr gutmütig war, aber intelligent. Und hat mich gefragt, und das war schon eine ganz tückische Frage, ich habe das nicht gemerkt, wo machen Sie Ihre Bücher? Wo mache ich? In meinem Arbeitszimmer. Sie haben das gesehen. Womit machen Sie Ihre Bücher? Ich schreibe meine Bücher. Nein, aber die sind nicht Bücher. Wo machen Sie die Bücher? Nein, ich mache keine Bücher. Und ich erklärte, wie das vor sich ging, dieser Prozess. Na gut, aber woher bekommen Sie dann das Geld? Und das hat sie ganz einfach nicht verstanden, diese komplizierte oder mehrseitige Prozess, dass ich doch irgendetwas Falsches mache, ich lüge. Ich habe versucht, mit der Schreibmaschine zu operieren, weil sie hat diese Schreibmaschine gesehen und auch, dass ich mit der Schreibmaschine schreibe. Aber das war nicht genug, weil wie entsteht ein Buch? Das ist ein wirklich komplizierter Vorgang.
Aber das war eine richtige Unterhaltung, also sie hat sie befragt.
Das war eine richtige Unterhaltung, aus der ich sehr viel gelernt habe. Ich habe dieses andere Weltbild gelernt, die alle Nationen haben, dieses Weltbild, bis heute, und tragen mit. Also diese Weltbilder, diese frühere Weltbilder gehen nicht weg. Ohne weiteres. Die Sprache behält diese Weltbilder.
Ja, deswegen greifen Sie auch zurück bis zur Christianisierung im 9. Jahrhundert.
Lieber würde ich noch weiter zurückgreifen.
Ja, es gibt diese ethnologische Ebene in Ihren Essays, es gibt diese anthropologische Ebene, die noch weiter zurückgreift und die immer auch fragt, wie ist die menschliche Ausstattung, um in dieser Welt zurechtzukommen. Es gibt dann auch die soziologischen Annäherungen an das Problem. Und ich kam auch deswegen auf das Dorf, weil ich dachte, das, was Sie zu Anfang in dem Dorf entwickeln, als einen so mythischen, magischen Weltbezug, der nur für das eigene Dorf gilt. Und das Nachbardorf ist schon wieder zu weit weg und das ist eine andere Welt. Und aber in dem Dorf selbst weiß jeder dasselbe. Man tauscht sich dauernd aus über diese Art des seltsamen Hörens, obwohl man selbst redet im gleichen Augenblick. Das greifen Sie immer wieder auf und das wird hinterher dann sogar zu einer, sagen wir, zu einer Kritik der sozialistischen Wirtschaftsform. Denn Sie schildern dort, wie man in den Zeiten des Sozialismus überleben konnte, nur wenn man findig war. Setzen Sie auch ab gegen den Westen, darüber würde ich gerne mit Ihnen reden. Aber Sie sagen, überleben im Sozialismus nur, wenn man findig war, wenn man die Dinge, die man nicht hatte, tauschen konnte, wenn man Clan-Familienbeziehungen pflegte und wenn alles, was formell und formal ist, nämlich Verträge, Willenserklärungen ausdrücklicher Art, klare Worte, wenn man all
Gesetze,
das meidet.
Wie ich Gesetze umgehe.
Genau.
Nicht Gesetze einhalte, also ein Netz von Gesetzwidrigkeiten schaffe, um mein Überleben zu sichern. Mein und die Familie. Und das ist diese Clan-Denkens, diese Familienbezogenheit, das ist mit der Modernität unbrauchbar.
Und nicht nur auf dem Dorf, auch in der Stadt
nicht,
natürlich.
Nein, nein. Aus dem Dorf sind die Menschen außer mir, weil ich habe die umgekehrte Richtung genommen, aber aus dem Dörfer sind die Menschen in die Städte gegangen, aber dieselbe Sozialisation gehabt und mitgenommen. Also wenn wir so stehen, wie wir jetzt stehen, dann auch aus diesen Gründen.
Sie konfrontieren ja den Osten sehr stark mit dem Westen, also dem Osten Europas mit dem Westen Europas und sagen, im Osten herrsche die Findigkeit, eben um des Überlebenswillen in einer Mangelwirtschaft. Und Sie setzen den Westen dagegen ab und reden da von Gesetzen, von Institutionen, von dem individuellen Standpunkt, den man einnehmen kann und muss auch. Und Sie setzen die Findigkeit gegen die Kreativität ab. Das klingt ziemlich optimistisch. Das sind ja ältere Essays zum Teil. Und ich würde gern wissen, ob Sie immer noch so optimistisch sind in dieser Entgegensetzung.
Nein, nein, ich war nicht optimistisch. Ich war sehr kritisch. Kreativität und was wir unter Kreativität verstehen, kann ich eine Menge, und ich sage eine Menge Negatives. Kreativität, grob gesagt, eine bis zum letzten Ecke opportunistische Gesellschaft erzeugt. Zum Beispiel, weil ich immer in jedem Augenblick Optimismus bewahren muss. Das ist Pflicht. Und auch wenn ich sterbe, muss ich meine optimistische Haltung bewahren. das gehört eigentlich zu den guten bürgerlichen Tugenden, dass man Haltung bewahrt, Kontenance. Anderen, das ist der Grund für unwegsamen Opportunismus. Erzeugt diese Gesellschaft oder diese kreative Gesellschaftsordnung diese Katastrophe, in der wir leben. Also die Umwelt antwortet oder die Innenwelt gibt eine andere Antwort. Und die stehen auch in diesen Essays. Ich sage, dass Demokratie ist besser als Diktatur. Oder ich bin gegen Diktatur geimpft, sozusagen. Welche Couleur schon immer, ich will keine Diktatur und ich will in keiner Diktatur leben. Aber unter den möglichen Staatsformen ist mir die Demokratie noch immer die beste. Weil dann habe ich nicht mit Autokraten zu tun, sondern mit Meinungen, mit Äußerungen.
Mir fehlt einiges in dem Band. Sie haben eine starke Auswahl gemacht. Sie haben gesagt, es ist eine Demokratie, theoretische oder Demokratiebeschäftigung, die da eine Rolle spielt. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag zu machen. Ich fand auch, dass Sie versuchen, eine Spiralbewegung aufzumachen. Sie machen einen Aufbruch aus dem Dorf, aus dieser mythischen Welt und schreiben dann im zweiten Essay über die Körperwärme der Schriftlichkeit und beschreiben dort, wie Sie selbst als Autor mit dem Lichtschreiben anfangen den Tag und eine Stunde in die Gegend gucken und sich dazu zu zwingen, nichts zu tun, nicht zu schreiben, wahrscheinlich auch wenig zu denken. Jedenfalls diese...
Assoziieren.
Genau, das Assoziieren.
Und also meine Assoziationen, unbeabsichtigte Assoziationen, kontrollieren, folgen.
Und dann folgen verschiedene Untersuchungen oder verschiedene Themen über die Wirtschaft, über das Böse etwa und die Faszination beim Angucken des Bösen. Sie betrachten da den Film, in dem gezeigt wird, wie das Diktatoren-Ehepaar Ceausescu umgebracht wird und bemerken an sich sehr irritiert eine Faszination.
Ich freue mich, obwohl ich als liberaler Demokrat mich bei einer Hinrichtung ohne Prozess nicht freuen dürfte. Also ich beobachte diese emotionale Tier in mir. Ich habe diese Ehepaar regelrecht gehasst. Und ich dachte, wenn ich eine Waffe bei mir hätte, dann hätte ich die sehr, sehr gern niedergestreckt. Das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, aber genug, das zu spüren. Und jeder spürt so etwas, so einen Hass, aus verschiedenen Gründen. Und das muss beobachtet werden, um davon einen Abstand zu haben.
Und den erreichen Sie durch das Schreiben? Und danach treiben Sie sich
Nein, mit der Assoziation lieber. Mit dem Schreiben nicht. Also vor dem Schreiben muss man eine Menge Arbeit leisten.
Danach treiben Sie sich in den Quellgebieten des Vertrauens umher und Sie schreiben über Thomas Mann. Und es gibt noch einige andere Themen. Und dann steht am Ende des Bandes der eigene Tod, der große Essay über Ihren Herzinfarkt, den Sie überlebt haben, glücklicherweise. Und Sie schildern in den letzten Zeilen dieses Essays, wie Sie dann tatsächlich fremd in der Welt stehen und Ihnen alles nichts mehr sagt. Ich glaube, so heißt es auch. Und halten aber dann dabei, die sinnliche Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, den geriffelten Staubsaugerschlauch in den Händen. Vorher war dauernd bei der Todeserfahrung die Rede davon, sich das erzählende Ich, also Herr Nadasch, in einem Geburtskanal wieder befindet, der ebenfalls etwas geriffelt ist. Und man sieht sie sofort wieder beim Assoziieren von Analogien, von Strukturen mit dem Staubsaugerschlauch. Deswegen dachte ich, es könnte auch eine Spiralbewegung, keine Kreisbewegung. Wir kommen nicht wieder zum selben magischen, mythischen Anfang des ersten Essays. Aber wir kommen in einer Spiralbewegung wieder dahin, dass es ein sich Befreien von der Dumpfheit gibt, ein Befreien von dem, was als Schlamm oder als Chaos einen umgibt. Ist es eine tragbare Hypothese für den Aufbau dieses Bandes?
Gänzlich. Gänzlich. Ich freue mich.
Gut, dann hören wir jetzt vielleicht einfach ein, wie mir ja scheint, erzählendes Stück. Arbeitslied heißt es. Aus dem Band.
In der Mitte des Bandes. Aufstehen und stehend lesen. So ist es besser zu lesen. Arbeitslied. Beim Bau meines Hauses arbeitete ich mit einem gleichaltrigen Handwerker zusammen. Dieser Handwerker war mir sympathisch und auch ich dürfte ihm nicht unsympathisch gewesen sein. Während der Arbeit unterhielten wir uns natürlich. Unser Gespräch verlief nach dem Prinzip der freien Assoziation. Er dachte an etwas, sprach es zwischen zwei zu verrichtenden Handgriffen quasi beiläufig aus und ich machte es ebenso. Unsere Aufmerksamkeit teilte sich zwischen dem Arbeitsvorgang und den unabhängig davon auftauchenden Gedanken. Solcher Art Gespräche unterscheiden sich letztlich in nichts von einem regelrechten Arbeitslied. Die monotone körperliche Anstrengung sucht nach einer seelischen Ergänzung im Wort und die Harmonie beider trägt auf jeden Fall dazu bei, das Gefühl friedlicher Gemeinsamkeit zwischen zwei Menschen zu festigen. Die Basis friedlicher Gemeinsamkeit ist das Gleichgewicht. Das Gleichgewicht ist jedoch nichts, was sich ein für allemal finden lässt. Man muss vielmehr ständig danach suchen. Und in dieser Beziehung mussten wir alle beide suchen. In der fehlerlosen, glatten und möglichst kraftsparenden Durchführung der nötigen Arbeiten war er mir gegenüber im Vorteil, aber er wäre zweifellos ein Dummkopf gewesen, wenn er es darauf angelegt hätte, mit seinem Sachverstand und seiner Versiertheit zu prahlen. Er war mir voraus, seinen Vorsprung nicht einzuholen. Er war der Meister und ich auch als Handlanger nur Gelegenheitsarbeiter. Er musste nicht nur darauf bedacht sein, sein Wissen behutsam mit mir zu teilen, sondern er musste statt meiner auch Arbeiten ausführen, die nach den ungeschriebenen Gesetzen seines Gewerbes nicht zu seinen Pflichten gehören. Ein wahrhaft kluger Mensch ist natürlich nicht aus Herzensgüte zuvorkommend, sondern weil er es in seinem ganz persönlichen Interesse liegt, statt momentan vorteilhaft oder bequem erscheinende Lösungen eine perspektivisch vorteilhafte Lösung zu wählen. Wenn er mir nicht geholfen hätte, den nicht auszulotenden Abstand zwischen unseren Fachkenntnissen zu überbrücken, wäre ich ihm sicher noch linkischer zur Hand gegangen und als unangenehme Dreingabe hätte sich zwischen uns eine nervöse Spannung entwickelt. Beim Arbeitslied war ich in der vorteilhafteren Situation. Nicht, dass ich meine plötzlich und unkontrolliert aufsteigenden Gedanken immerfort und sogleich mit jedermann teilen würde. Im Gegenteil, ich war gerade deshalb in der vorteilhaften Situation, weil ich das nicht mag, ja dergleichen sogar für geistig verachtenswert halte. Die Scheu nötig zu vorsichtigem, manchmal geradezu ängstlichem Auswählen. Deshalb habe ich es inzwischen zu einiger Fertigkeit gebracht, die Gedanken, die unwillkürlich in einem Aufsteigen zu ordnen, in einem Zusammenhang zu bringen oder voneinander zu separieren. Den Vorteil meiner Versiertheit missbrauchend, hätte ich so manche seiner Gedankenassoziationen lächerlich oder verächtlich finden, sie zurückweisen und mit scharfen Worten abstempeln müssen. Aber ich fand größeren Gefallen daran, den tieferen Sinn seiner unwillkürlich herausgesungenen Gedanken zu begreifen, ihre Herkunft zu bestimmen, als etwas zu sagen, was eine sinnlose Spannung zwischen uns hätte hervorrufen können. Wir gaben gegenseitig aufeinander Acht und ich glaube, so wie ich seine natürliche Gabe schätzen lernte, die Integrität des anderen zu achten, konnte auch bei ihm keine Klage aufkommen, dass ich dieses Allerwichtigste verletzen würde. Wir waren so weit, dass einer im anderen die Fähigkeit achtete, den anderen zu achten. Als wollten wir ausdrücken, dass wir nur die im anderen wiedererkannten Eigenschaften als unsere eigenen achten können. Nach Wochen war der Augenblick erreicht, da zwei Menschen sich eingestehen, von einem warmen Freundschaftsgefühl erfüllt zu sein. Wir hoben in der gnadenlos heißen Sommersonne einen Graben aus. Der Graben sollte nahezu 20 Meter lang und fast 2 Meter tief werden. Wir standen zwischen marmorglatt geheuenen Lehmwänden und beugten die Rücken. Der Scheitel unserer Köpfe war bereits nicht mehr zu sehen über uns der Himmel. Er arbeitete mit Spitzhacke und Spaten. Ich folgte ihm mit der Schaufel. Ich musste die schweren Klumpen der gelockerten Erde so nach oben schleudern, dass von dem immer höher aufragenden Erdwall auch kein Brocken zurückkrieselte. In solcher Tiefe ist der Geruch ein anderer, hat das Wort einen anderen Klang. So als stündest du im verletzten, geheimen Urzeitleben der Erde. Nicht davon zu reden, dass du deine Tage dort verbringst, wo du einmal endgültig sein wirst. Da sagte er beiläufig, er hasse die Juden, weil sie ihn anekelten. Ich fragte sofort jeder Einzelne. Er sagte, ohne Ausnahme. Seine entschiedene Antwort brachte mich zu dem keineswegs überraschenden Schluss, dass wohl der Ekel seinen Hass ausgelöst hatte und der Hass seinen Ekel gefangen hielt. Und wenn sich ein Gefühl mit Zehen und Klauen an einem Affekt klammert, bleibt für die Vernunft kein Platz und schon gar nicht für die vernünftigen Argumente eines anderen. Ich gehe davon aus, dass man über Gefühle nicht streiten kann. Allenfalls kann man vom anderen erfragen, inwieweit der Affekt, der mit seinem Gefühl einhergeht, angemessen ist. Das lässt sich durch gründliches Fragen einkreisen, was natürlich eine hinterlistige Sache ist, denn ein glühender und gehätschelter Affekt wird nichts weniger mögen als Fragen, die sich auf ihn beziehen. Wenn er aber durch die bloße Fragerei doch an Kraft verliert, kann sich auch das Gefühl nicht mehr so sicher an ihn klammern. Dann müssen Zähne und Klauen sich einen neuen Halt suchen. Eine andere Frage ist natürlich, wo und worin die betreffende Person in ihrem Charakter einen neuen Halt findet. Andern Tags standen wir wieder im selben Graben. Unsere Bewegungen waren die gleichen. Der Himmel gleich blau, der gleiche Geruch und auch die sich frei assoziierenden Worte klangen nicht anders. Da sagte er beiläufig, dass er die Zigeuner hasse und am liebsten allesamt ausrotten würde. Mir schoss das Blut in den Kopf, unvermittelt brüllte ich los. Zwischen Rotsehen und Brüllen ging mir trotzdem noch eine Menge durch den Kopf. Denn hätte ich davor nicht so freundschaftliche Gefühle für ihn gehegt und hätte ich es nicht am Vortag als Erfolg verbucht, dass sein Hass sich durch Fragen anfechten ließ, dann hätte mich diese neuerliche Äußerung gewiss nicht so getroffen. Aber ich war ja gerade deshalb freundschaftlich gesinnt, weil ich auf seine geistigen Fähigkeiten und sein moralisches Urteil vertraut hatte. Demzufolge betraf meine Enttäuschung nicht ihn, sondern mich selbst, mein eigenes Urteil. Meine Menschenkenntnis hat eine schwere Schlappe erlitten. Gestern noch nicht ganz, heute total. Daher der Schmerz. Und mit einem solchen Menschen noch einen Augenblick zusammenzubleiben, ist unmöglich, weil ich es dann mit mir selbst nicht aushalten könnte. Nicht darum, weil er, wenn er die Juden nicht hassen durfte, dann die Zigeuner hasste, sondern weil die eigene Enttäuschung Schmerz verursachte und mich daran hinderte, mit ihm zu reden. Enttäuschung und Ohnmacht, daher die Erregung. Mein Mund hatte schon zum Brüllen angesetzt, doch mein Verstand hatte noch immer Zeit für eine gewisse nüchterne Kalkulation. Wenn ich jetzt so losbrülle, würde ich danach weit und breit keinen vergleichbaren Handwerker mehr finden und meine Baustelle hier wegen einer ohnehin aussichtslosen ideologischen Auseinandersetzung schier stillstehen. Trotzdem, er sollte gehen. Ich konnte hören, wie meine Erregung den nüchternen Verstand übertönte. Ich brüllte bereits. Ich brüllte etwas wie: Wer morden wolle, sei ein Mörder. Und wenn er Blut sehen wolle, werde später Blut fließen. Und wenn es in 10 Jahren wieder in Strömen fließen werde, möge er daran denken, dass es durch solche Reden dazu komme, durch Worte wie diese und nichts anderes. Er unterbrach seine Arbeit nicht. Vermutlich hatte er ähnliche Bedenken. Wenn er ginge, müsste er sich eingestehen, dass er sich in einem Gefühl getäuscht, dass er gerade da keine Übereinstimmung gefunden hatte, wo er sie suchte, dass er mit sich selbst unzufrieden sein musste, dass er ein schlechter Menschenkenner war. Unser Schweigen blieb lange Zeit ziemlich unerträglich. Dann bemerkte er zwischen 2 Bewegungen, ich solle ihn ruhig auch ein andermal anbrüllen. Gebrüllt könne ihm nichts anhaben, denn wenn jemand brüllt, könne er höchstens lachen. Seine Antwort entbehrte nicht der Eleganz. Doch von wegen lachen. Tagelang sprachen wir nicht miteinander. Dann kam es, wie es kommen musste. Bei der Arbeit ergaben sich so viele Probleme und Schwierigkeiten, dass wir doch wieder ein paar Worte wechselten. Wir kehrten zu den gewohnten Arbeitsliedern zurück. Doch es war noch keine Woche vergangen, als er damit herausrückte, wie er die Schwulen hasse. Man sollte sie alle schnappen und der Reihe nach kastrieren mit dem Klappmesser. Ich hatte ihm mit meiner Fragerei die Juden genommen, Mit mir ließen sich auch die Zigeuner nicht hassen, weil ich dann losbrüllte. Und ungeachtet dessen war da nun die Frage, wie mit den armen Schwulen zu verfahren sei. Als ob er mir eine letzte Chance geben wollte. Und von seiner Seite ging er kein geringes Risiko ein, wenn er mich so auf die Probe stellte, denn er konnte die Glaubwürdigkeit seines Hasses nur an meinen Gefühlen überprüfen. Ich hob den Blick, als rechnete ich damit, statt eines erwachsenen Mannes ein unschuldiges, unreifes Kind vor mir zu sehen. Er bückte sich gerade wegen irgendetwas, kehrte mir den Rücken zu. Hätte ich sein Gesicht sehen können, hätte es mir auch nichts erklärt. Am liebsten hätte ich ihn so in den Hintern getreten, dass er auf die Nase fiele. Ich sagte kein Wort. Ich beschloss, Opportunist zu sein, die Schwulen nicht in Schutz zu nehmen, sie ihm zu überlassen. Sollte er mit seinem Hass hausieren gehen, sollte er ihn nach Herzenslust vor sich hertragen. Mein Schweigen mochte ihm dennoch zu denken geben. Oder aber er hatte mit den Schwulen so große Probleme, dass er nicht aufhören konnte, über sie zu reden. Er berichtete von banalen Erlebnissen. Es hing mir zum Hals heraus. Immer wieder fragte er, erhielt aber keine Antwort. Ich konzentrierte mich auf die Arbeit. Er setzte den Dialog mit sich selber fort. Er redete über seine eigenen Vorstellungen und Fantasien, die keinen Deut von den allgemein üblichen abwichen. Ich hörte zu, nicht rachsüchtig, sondern höchstens mitleidig. Alles, was er zu dem Thema zu sagen hatte, war für mich nicht der Rede wert. Er beharrte auf seinem Hass und beharrte darum auf diesem Thema. Auch dazu hatte ich nichts zu sagen. Er beharrte derart auf seinem Hass, dass er ihn totredete, besser gesagt. Er beharrte so lange darauf, bis er ihn zerredet hatte. Und das ist schließlich ein Zeichen von Gesundheit. Er hatte es allein bewältigt, was er auch dann nicht besser hätte machen können, wenn ich nicht geschwiegen hätte. Vom Kastrationsklappmesser war er bis zu der höchst generösen Erkenntnis gekommen, die Menschen seien nun mal sehr verschieden. Die große Wende in unserer Geschichte kommt erst noch. Eines schönen Tages nämlich arbeiteten mindestens 6 Handwerker mit ihren Gesellen am Haus. Auf dem offenen Dach Zimmerleute, auf der Leiter der Klempner, im Graben Rohrleger, Tischler an den Fensterrahmen, Elektriker und so fort. Entsprechend laut der Arbeitslärm und das Arbeitslied. Beim ständigen Hämmern, Feilen und Sägen redeten alle gleichzeitig. In dem ununterbrochenen Redestrom, Rufe, Gelächter, Flüche. Jeder ließ bei dem anderen das Seine ab. Mein Mann hatte sie allesamt organisiert und leitete auch die Arbeiten. Wir hatten schon seit Stunden kein Wort gewechselt und uns auch nicht gesehen, denn ich hatte mich hinters Haus zurückgezogen und klopfte fleißig Abbruchsteine ab. Wahrscheinlich ahnte er nicht, dass ich ganz in seiner Nähe war. Bisweilen gerieten verständliche Parteien aus dem Stimmengewirr in ein gemeinsames Fahrwasser, Aber dann wurden sie entweder durch ihre Arbeit von dem Meinungsaustausch abgelenkt oder sie lenkten sich unter dem Vorwand der Arbeit selber ab, um sich nicht in unnötige Streitereien einzulassen. Mal ein Chor, mal ein ambitioniertes Solo oder ein Kanon, stärker und schwächer werdend. Und auch die Intensität der Instrumentalbegleitung änderte sich ständig. Auf einmal sprachen sie über das Verbrechen, das damals die ganze Gegend in Aufregung versetzte. Das Verbrechen, bei dem Blut und Sperma geflossen waren, hatten zwei junge Zigeuner begangen. Man fiel einander ins Wort, steigerte sich, jeder schilderte dem Lauf seiner Fantasie entsprechend, wie die beiden jungen Männer bestraft werden müssten. Die Fantasien ähnelten sich großenteils, man konnte sie nicht besonders originell nennen, doch sie wurden immer blutrünstiger. Es wurde gesagt, was man mit denen machen würde. Man malte es aus, überbot einander und suhlte sich in den heraufbeschworenen Gräueltaten. Ich vernahm, wie mein Meister das Arbeitslied seinerseits abbrach. Er wurde immer stiller. Der Chor wurde unterdessen von der Überzeugung getragen, dass kein Tortur ausreichen würde und viel immer noch zu wenig sei. Ich saß und putzte meine Steine. Auf der anderen Seite wurde das Hasslied auf die Rechtsordnung gesungen. Denn in den Augen dieser rechtschaffenen Männer konnte das zu erwartende Gerichtsurteil nichts anderes sein als pure Infamie. Ich konnte mir nicht vorstellen, was den Abschluss eines solchen Chorwerks bilden könnte. Gleichmütig putzte ich meine Steine. Wir näherten uns spürbar dem erfüllungsbringenden Finale. Als der donnernde Bass meines Freundes einsetzte, ruhig und würdevoll. Seine Erregung hätte sich wohl nur an der Lautstärke messen lassen, denn in ihr verbarg sich der Impuls seines Affekts. Er donnerte, wer morden wolle, sei ein Mörder. Und wenn sie Blut sehen wollten, dann werde es fließen. Wortwörtlich donnerte er das. Und wenn es in 10 Jahren wieder in Strömen fließen werde, dann sollten sie daran denken, dass es durch solche Reden dazu käme, durch Worte wie diese und nichts anderes. Es wurde still. Auch die Geräte setzten aus. Es war die Stille der Verblüffung. Nach kurzer Zeit dann eine vorsichtige Säge, ein Schleifrad, das Kreischen des Gewindeschneiders, Rattern, Hämmern, aber lange, sehr lange, kein Sterbenswort unter dem blauen Himmel. Dann ein Gib mir mal das, leg das mal dorthin. Leise starren sich die Wörter in das Lied zurück.
Herr Nadasch, Arbeitslied. Ist das keine Erzählung gewesen?
Nein.
Am tiefsten Punkt, im Graben, wird ausgesprochen, was auch im Bewusstsein und halb Unbewussten ganz tief verborgen ist und sonst nicht ausgesprochen wird. Erst im Augenblick größte Vertrautheit. Und dafür finden Sie diesen wunderbaren Ort, in dem Worte anders klingen und die Wände marmorglatt sind und die Welt nicht sichtbar.
Das wird von einem Erzähler geschrieben, der Übung in Erzählung hat und bei der Wahrnehmung. Aber ich beschreibe etwas, was vorgefallen ist. Keine große Erzählkunst. Also. Einerseits. Andererseits, ich beschreibe aus einer ganz anderen Perspektive, was mich beschäftigt. Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Beschreibung mit erzählerischen Mitteln. Ja.
Sind natürlich alle Klarheiten beseitigt. Sie enden fast ungewohnt.
Also hier gibt es keinen Moment des Fiktionalen. Das ist also, wo meine Fantasie, gut, meine sprachliche Fantasie hat seinen Platz, aber wo meine Fantasie keinen Platz findet und hier findet keinen Platz. Alles wird beschrieben. Also warum wäre es eine Novelle?
Eine Novelle nicht, aber sozusagen eine Erzählung?
Erzählung auch nicht.
Ich weiß ja nicht, ob es tatsächlich stattgefunden hat.
Ja, Sie wissen es nicht, ich weiß aber.
Es ist noch etwas mit diesem Text. Er ist ungewohnt optimistisch fast, obwohl Sie es nicht kommentieren und auch Ihren erzählenden Essayisten oder essayistischen Erzähler nicht sagen lassen. Aber er endet.
Nein, weil die 20. Jahrhundert überlebten, wollte ich sagen, aber wirklich überlebten, das ist schon eine Leistung und ein Zufall. Wissen alle, also hier muss ich nicht etwas noch zusammenfassen. Und wie ich sehe, wie wir in die nächste Katastrophe hineinmarschieren, auf den gleichen Spuren, dann habe ich keine Bedürfnis, das noch essayistisch zu erklären oder untermauern oder noch Zahlen hinein oder verschiedene Wissenschaften. Hier braucht man keine Wissenschaft. Hass braucht auch keine Psychologen. Das kommt, diese Art, das ist eine Gegebenheit. Alle tragen wir das. Also das ist von viel älteren Schichten der Menschwerdung. Das ist magisch. Also die nicht zu uns gehört, nicht dieselbe Sprache spricht oder nicht versteht, weil sie einander verstehen, sie auch nicht auf dieselbe Sprache, dann muss ausgegrenzt werden. Und der Moment der Ausgrenzung, nicht der, als ich den Neger anfange zu prügeln, das ist nicht, sondern der Moment der Ausgrenzung ist, als ich bei den Nachbarn Zustimmung dazu finde. Also nicht der Tat, weil der Tat gehört schon zu einer anderen, das ist schon ein anderes Phänomen, wer das macht und wie das macht. Aber in dem Moment, als ich in der kleinen Gemeinschaft jemanden finde, der damit einverstanden ist, das ist schon genug. Das ist schon der Tat. Das ist meine Erfahrung und ich muss das nicht ergänzen. Ich kann das bei dieser Beschreibung belassen, glaube ich. Ich könnte das, aber ich mache diese Erklärungen in anderen Arbeiten oder sogar in Fiktionen.
Auch in dem Band übrigens. Sie haben mal, deswegen habe ich so insistierend gefragt, über Ihre schriftstellerische Arbeit gesagt, Sie würden die eigene Erfahrung im Spiegel von anderen Figuren betrachten. Hier haben Sie es genauso gemacht.
Ja, ja.
Wir könnten jetzt noch weiterreden. Ich würde gerne noch reden über das Gefühl und den Affekt. Das fand ich eine ganz spannende Betrachtung. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Sie, anders als in den früheren Essays, in denen etwa Jung eine sehr viel größere Rolle spielte, hier sehr viel zupackender und auch erzählender sind, was ich sehr genossen habe, weswegen ich Ihnen den Band nur ans Herz legen kann. Und ich danke Ihnen, Herr Nadasch, für die Auskünfte und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Unablässig rauschte die Klimaanlage, als Peter Nadasch im Leipziger Haus des Buches mit Jörg Plath über seinen Essayband Leni weint sprach und den geringfügig gekürzten Essay Arbeitslied vorlas.
Leni Weint ist im Rowohlt Verlag erschienen. 528 Seiten kosten 36 Euro. Wie immer können Sie die Sendung nachhören auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de/literatur.